Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
Willkommen zurück zu Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Mein Name ist immer noch Alexandros und mir zugeschaltet ist wie immer Özgün Kaya aus Köln. Hallo Özgün.
Guten Abend, guten Tag.
Einen schönen guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr hier reinhört. Und zwar eine kleine Erklärung vorab. Wir hatten ein paar technische Probleme mit der Software, mit unserer Aufnahme und mussten daher die Aufzeichnung dieser Kaffeepause, dieser zweiten Kaffeepause, um eine Woche nach hinten verlegen, womit wir heute nachkommen. Und deshalb hat das etwas länger gedauert, denn vielleicht hat der ein oder andere Hörer, Hörerin darauf gewartet, weil Özgün, uns wurden Fragen gestellt.
Ja, uns wurden einige Fragen gestellt per Twitter, auch per E-Mail, auch per Instagram.
Okay.
Quasi privat. Wir werden ein paar aufgreifen. Ja. Nicht alle, natürlich nicht. Aber wir haben uns mal so die essentiellen rausgesucht. Und wir starten mal mit der Twitter-Frage. Alexandros, ich frage dich mal.
Okay.
Wie bewerten wir den Stand der Philosophie in der akademischen Welt und in der Gesellschaft? Welche Rolle sollte die Philosophie in der Gesellschaft spielen?
Das stecken ja irgendwie zwei Fragen drin, ne? Einmal akademische Welt und einmal nicht akademische Welt. Wobei es ja schön wäre, wenn man das nicht mehr so strikt unterscheiden müsste. In der akademischen Welt, natürlich gibt es sowohl in der nicht-akademischen Welt als auch in Akademie sozusagen, gibt es immer Leute, die nicht genau wissen, was das ist und es auch nicht wissen wollen, weil sie sehr im naturwissenschaftlichen Glaubensbekenntnis, würde ich fast schon nennen, so verankert sind. Das hat aber, glaube ich, nichts mit akademischer oder nicht akademischer Welt zu tun, sondern eher mit der Einstellung zum Wissenschaftsbegriff eigentlich. In die sich interessieren, würde ich sagen, in der akademischen Welt eigentlich weitestgehend akzeptiert. Also zumindest habe ich schon mit sowohl Juristen als auch Naturwissenschaftlern als auch anderen Geisteswissenschaftlern, vor allem Mathematikern, schon sehr, eigentlich produktive Gespräche darüber gehabt, über gewisse Grundlagenthemen, die die Philosophie betreffen, aber auch ihr Fach betreffen. Und in der nicht-akademischen Welt ist das Interesse ja auch da. Auch darauf werden wir später zurückkommen. Auch wenn da vielleicht nicht gewisse Dinge ablaufen, wie wir es vielleicht gerne hätten, so als Studenten dieses Fachs. Aber trotzdem ist das Interesse schon da. Also auch wenn Leute, also ich habe auch schon oft Gespräche erlebt, in denen Menschen gesagt haben, sie interessieren sich nicht für Philosophie, ist Hokuspokus. Aber wenn politisch irgendwas schief läuft, dann stellen sie philosophische Fragen. Also ich glaube, das Interesse ist da. Und selbst die sagen, es sei nicht da, ich glaube, die können sich dem nicht so richtig entziehen. Also auch wenn die Ausführung vielleicht nicht immer so ist, wie du oder ich oder andere sie gerne hätten, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht erheblich, was wir wollen, sondern aber das Interesse ist schon da, würde ich sagen.
Ja, und vielleicht ein allgemeines Bild, also Philosophie ist ja quasi wie jedes andere Fach auch an der Uni, was dort zum Studium freigegeben ist, natürlich auch den jeweiligen Universitäten und der Fakultät und den Fakultätsleitern abhängig. Das heißt, also beispielsweise so ein allgemeines Bild, es hat das Problem, also Philosophie hat wie jedes andere auch Fach das Problem, dass es halt der Industrie-Uni quasi, dem Industriekomplex Uni untergeordnet ist und natürlich wirtschaftlichen Interessen folgen muss, was jetzt von der Uni wie finanziert wird, welche Forschung, welche Lehrstühle. Und im kleineren Genauen ist es ja so, dass jede Uni je nach Fakultätsleiter und sonstigen Uni-Funktionären themenmäßig unterschiedlich aufgestellt sind. Also die Uni Köln, das Philosophiestudium an der Uni Köln ist beispielsweise sehr auf Mittelalter konzentriert. Mhm. Es gibt viel Albertus Magnus, viel na, wie heißt er nochmal, der mit A?
Augustinus.
Augustinus, Aquin, Thomas von Aquin oder Thomas von Aquinus, hat damit zu tun mit der Geschichte der Uni und mit der Geschichte der Lehrenden, die dann dort gewirkt haben und dann quasi auch ihren Einfluss ausgeübt haben und noch ausüben. Beispielsweise die HU in Berlin hat viel Hegel und Marx im Vergleich zu anderen Unis.
Ja.
Dann gibt es halt manche Unis, wo Philosophie vor allem ästhetisch begriffen wird. Also es geht dann um Ästhetik, das Gute, und dann gibt es dann sehr geistesphilosophische Richtungen davon, kulturell philosophische Richtungen davon. Ein Vertreter ist ja auch, den kennt man immer wieder, Byung-Chul Han, südkoreanischer Philosoph, der aber auch in Deutschland an der Uni wirkt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, in welcher Uni der war. Ich glaube, eine mit B. Ich weiß nicht. Aber man muss sich halt, wenn man Interesse hat, jetzt nach dem Abi oder im zweiten Studium oder sonst wie, wenn man studieren, Philosophie denkt zu studieren, man sollte sich immer gut informieren, welcher Themenkreis dort dominiert, und sich dementsprechend ein Bild vorher machen, damit man nicht arg zu enttäuscht ist oder damit man sich auch vorbereiten kann. Denn auch ein Themenkreis, der einem vielleicht jetzt erstmal nicht so wichtig oder nicht so besonders liegt, kann natürlich auch mit 2, 3 Kursen, die man dann da belegen muss, interessant sein für einen und es so erledigt haben.
Ja.
Was auf jeden Fall alle erledigen müssen, ist Logik und Argumentation. Die ein bisschen leichter als die anderen. Das kommt auch immer auf die Profs an, auf die Dozenten an, wie die Logik fassen, beziehungsweise was sie von der Logik PL1, PL2 da einem beibringen möchten und abfragen möchten. Aber es ist auch, so sehr es einige zum Beispiel stört, dass dieses Grundwissen Logik quasi erst abgefragt werden muss, damit man die anderen Sachen in der Philosophie überhaupt belegen kann. Sowas so ist zum Beispiel zumindest in der Uni Köln. Du musst in den Basismodulen das erst bestehen, bevor du überhaupt die anderen Module weiter bearbeiten kannst. So sehr es einen ärgern kann, es kann einem doch auch helfen, besser zu verstehen, Argumente mathematisch ranzugehen, auch wenn man das eigentlich nicht machen möchte. Später hat man es einmal gelernt, dann hat man auch diesen Blick quasi gelernt und kann auch besser damit umgehen. Und es macht auch Spaß. Also jo, Rätsel, ich sag mal, Rätsel lösen, das war ja in Mathe in der Schule auch so, auch wenn ein Mathe nicht besonders lag und interessant war. Wenn man etwas gelöst hat, hat man ja schon eine ziemliche Euphorie empfunden.
Jo.
Und der Frust ist dann der Freude gewichen.
Genau, also ich fand Logik auch nicht falsch. Es ist an der Uni Mainz auch so. Und soweit ich mitbekommen habe, da war ich im Bachelor nicht, aber an der HU Berlin, die haben im Bachelor auch Logik. Ich glaube, die haben sogar 2 Logikveranstaltungen, was sehr happig ist. Aber generell an jeder größeren Universität kriegt man von allen Themengebieten was mit. Berlin natürlich, auch gute antike Veranstaltungen. Mainz ist historisch auch ein bisschen antiker, aber mehr Mittelalter. Ansonsten natürlich verstehen sich Mainz und Jena eher auf neuere, also frühmoderne sozusagen, und deutsche Idealismus, der sogenannte deutsche Idealismus und Wissenschaftstheorie. Und da muss man halt, ansonsten muss man abwägen, aber ansonsten jede größere Stadt hat so ziemlich von allem etwas, wo man sich dann eingewöhnen kann. Und dazu gehört halt auch Logik lernen, klar. Aber kann Spaß machen. So. Und viele haben manchmal auch davor ein bisschen Angst. Und wenn sie es dann machen, merken sie, ist gar nicht so übel. Genau. Also gerne studieren, wenn ihr Lust auf sowas habt. Haben wir eine nächste Frage?
Ja, eine Frage, eine Bitte. Also ich wurde gefragt, ob wir mal eine explizite Folge oder eine explizite Reihe machen wollen zu der sogenannten Philosophie des Geistes. Und also was sich dann primär mit dem sogenannten Leib-Seele-Thema beschäftigt, komplex beschäftigt, was sich mit dem geistigen Thema beschäftigt. Was ist der Gedanke? Was ist ein Gedanke? Was ist Skepsis? Was ist Gewissheit? Etc. pp. Und ich denke, das können wir gerne mal machen, aber ich glaube, das wird dann eher eine Reihe werden müssen.
Ja.
Und da kann man sich dann vielleicht pro Folge auf einen Vertreter oder auf eine Kritik einigen und die dann bearbeiten. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein größeres Projekt, Ich meine, so viel, wie wir jetzt Materialismus bisher besprochen haben, in diesen wenigen Episoden, die wir haben, sollten wir auch mal die das Kontrapart in Genüge besprechen.
Was denkst du? Ja, sehe ich auch so. So vor allem bei der Philosophie des Geistes würde es darauf ankommen, dass man ja erstmal in einer Folge oder einer Folge sogar gesondert darüber machen müsste, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich wurde mal von einem Laien, also auch Student, aber halt nicht aus der Philosophie, wurde ich gefragt, naja, ist Philosophie betreiben nicht immer Philosophie des Geistes, und hat damit ein sehr richtiges Problem angesprochen, dass diese Fachrichtung Philosophie des Geistes halt hat, weil die sich halt zu Recht einen Vorwurf aussetzen muss, ob sie nicht die Themen, die die Philosophiegeschichte schon durchlaufen hat, quasi nochmal aufgreift, aber versucht mit der Sprache der Kognitionswissenschaften nochmal zu untermauern. Ja, so, also da könnte man eine Folge drüber machen. Man könnte aber auch.
Ja, das ist nicht nur ein Vorwurf von Laien. Das ist auch ein fachinterner.
Ja, ja, genau. Und das meine ich.
Diskussionspunkt.
Genau. Ja. Und das meine ich ja, dass auch Laien sofort am Begriff merken, okay, warum ist das ein gesondertes Fachgebiet sozusagen? Das ist eine sehr interessante Diskussion. Andererseits haben die auch ein paar Blickwinkel eröffnet, die für sich interessant sind zu diskutieren. Kann man gerne machen. Und überhaupt, was ich eh mal mit dir machen wollte, war ja sowieso, was die Philosophie des Geistes betrifft, also war sowieso die, dass man so ein bisschen mal die Erklärungskraft von Hirnforschung, Kognitionswissenschaften, weil ich manchmal das Gefühl habe, denen wird zu viel zugetraut und die selber trauen sich auch zu viel zu, könnte man tatsächlich mal machen. Also gerne.
Ey, wir können da sogar sehr schnell irgendwann mal eine Folge zum Liebert-Experiment machen.
Oder so.
Dass dir was sagt. Das, ist, das knüpft ja genau da an. Das wäre vielleicht auch eine gute Einführung.
Ja.
Da geht es genau um neurowissenschaftliche Untersuchungen von geistesphilosophischen Fragen quasi.
Genau. Und das wird sehr schnell sehr problematisch dann, ja, wenn man sich gewisse Dinge anschaut. Ich glaube, bei Foucault seine Auseinandersetzung mit dem Machtbegriff, ne, in Überwachen und Strafen. Und da zum Beispiel zeigt er ganz schön auf, dass mit der Etablierung gewisser Gefängnispraxen auch die experimentelle Psychologie mitgewachsen ist, sozusagen. Ja? Und dann kommt man sehr schnell an Verbrechen, an die Menschlichkeit und so weiter. Also die Philosophie des Geistes hat sowohl theoretisch als auch in der Praxis für viel Furore gesorgt, sage ich mal. Also gerne, können wir gerne mal ein paar Folgen drüber machen.
Dann haben wir, ich würde mal sagen, die wichtigsten Eckpunkte der Fragen erledigt. Mhm. Und ich frage dich jetzt, es ist hier eine Kaffeepause. Wir haben uns beide entspannt zurückgelehnt. Die letzte Folge war mit Recherche verbunden und viel Arbeit verbunden. Mhm. Da nochmal der Hinweis an die Hörer, gerne wieder reinhören. Unser Gespräch mit Sheda Kurt über Liebe und radikale Zärtlichkeit, beziehungsweise ihre Auslegung. Aber jetzt lehnen wir uns zurück und ich frage mal dich, Alexandros, was hat dich denn beschäftigt?
Philosophisch. Zwei Dinge sind mir zugeflogen. Einmal ein Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht und ein Artikel, der von der Fachwelt sehr, sehr kritisch gesehen wird, von Markus Gabriel, dem Professor aus Bonn.
Der mit der Moral.
Unter anderem, ja, der mit der Moral. der mit der Moral, das ist gut. Auf jeden Fall möchte ich über den Podcast gar nicht so viel sagen. Also erstmal sind wir gar nicht als zwei Typen, die selber einen Podcast machen, gar nicht in der Position, Leute zu kritisieren, warum sie einen Podcast machen.
Doch.
Also zumindest möchte ich das jetzt nicht so lange darüber sprechen, weil Markus Gabriel für mich der wesentlich interessantere Fall ist. Und zweitens, ich habe, da wir jetzt auch eine Woche Verzögerung hatten, jetzt in noch ein paar Folgen reingehört. Also mich regt sogar Precht mehr auf als Lanz. Also Lanz, wie in seiner Fernsehsendung, der bereitet sich halt vor und stellt, ist eher so der Fragensteller und das ist halt, das ist sein Job. Viel interessanter ist, wie er Richard David Precht dazu bringt, gewisse Dinge zu sagen, die er dann ein paar Folgen später wieder anders sagt. Und ist okay, ich werde kein Fan dieses Podcasts, aber ich habe auch kaum Energie, mich darüber aufzuregen. So, die wollen auf dem Level, wie sie das machen, wollen sie es machen. Und das ist in Ordnung.
Ja, Precht ist ja auch jetzt neulich erschienen, angeblich der bekannteste Philosoph Deutschlands. Mhm. Und ich glaube, Lanz ist wohl der bekannteste Moderator Deutschlands. Ja. Aber es sind auch Aussagen von wem und was auch immer. Das kann ich jetzt hier nicht zurückverfolgen. Mhm. Aber es ist wohl das, was man sich darunter vorstellen kann, wenn die zwei, man hat ja die ganzen, weiß ich nicht, wie viele Folgen haben, wie oft hat der Lanz den Precht bei sich gehabt? 20 Mal. Oder war 10 Mal, 15 Mal, jede zweite Sendung. Es ist genau das, was man sich darunter vorstellt, dieser Podcast, die Gespräche. Und die Talking Points sind auch genauso gewählt. Die haben wahrscheinlich auch, ob wir eine Redaktion haben, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, dass sie trotzdem noch eine Redaktion da haben werden, die die Sachen schön vorbereitet hat. Damit die Klicks auch richtig hochgehen, wird da der Lanz dem Precht immer wieder Sachen hinwerfen, wo jeder weiß, da ist der Precht nicht ganz koscher mit. Und haut dann mal hier und da etwas raus, was die einen aufregt und wo die anderen sich bestätigt fühlen. Aber du hast es ja schon einmal sehr gut beschrieben in unserer Populärphilosophie-Folge. Der Precht holt einen da ab, wo man vorher stehen geblieben ist.
Ja, genau. Der fährt sich quasi einmal um den Block und lässt sich genau da wieder raus. Ja. Und ist auch, also wie gesagt, die machen das so, sollen sie machen.
Aber nebst Precht, der bekannt sein soll oder bekannt ist, gibt es ja noch diesen Gabriel. Das hast du ja eingeführt.
Ja.
Was hat Markus Gabriel schon wieder verbrochen?
So, Markus Gabriel ist deswegen Lanz und Precht. Wirklich, wenn ich an Markus Gabriel denke, wirklich kein Vorwurf. So, also vor allem nicht an Lanz. Ich muss hier wirklich Lanz beschützen ein bisschen. So, weil Markus Gabriel ist Professor für Erkenntnistheorie. Also der muss es besser wissen, so. Und
Wittgenstein war auch Professor.
Ja, und der hat auch bessere Arbeit gemacht als Markus Gabriel. So, und auf jeden Fall, es geht mir nicht um den Professorenstatus, sondern der hat eine Dissertation geschrieben und eine Habilitation und zig akademische Publikationen, bevor er populäre Bücher veröffentlicht hat. Also Markus Gabriel muss es besser wissen. Ne? Und zwar sein Buch mit Gerd Skobel will ich gar nicht drauf eingehen oder dass er jetzt die radikale Mitte sucht, was auch immer das sein soll, dem kann ich keine Beachtung schenken, weil da regen mich schon die Titel auf. Aber die Hauptkritik meinerseits ist eher an die Zeitschrift Gehirn und Geist. Das ist ein Subzeitschrift der Spektrum der Wissenschaft. Und die haben eine Reihe rausgebracht, Gehirn und Geist. Und da wiederum gibt es eine Reihe 1 bis 3 über genuin philosophische Fragen und Philosophie verbunden halt mit Hirnforschung und Ethik. Und die haben, das muss bestimmt 7-8 Jahre her sein, oder? Wir haben 2014, 15, also 6-7 Jahre muss es her sein, haben die einen Artikel rausgebracht mit Markus Gabriel, der hieß Wir haben Zugang zu den Dingen an sich. Und den Artikel haben sie, und deswegen ist er heute Gegenstand der Kaffeepause hier, den Artikel haben sie jetzt vor ein paar Wochen wieder veröffentlicht. Und da haben schon Leute kommentiert, der ist ja alt, der ist vor 2 Jahren erschienen. Dann habe ich das ein bisschen nachverfolgt. Die haben den tatsächlich 2017 nochmal veröffentlicht. 2015, 2017 und jetzt wieder. Komischerweise in jedem dieser Jahre, wo ein Büchlein von Markus Gabriel rauskam. Und der Artikel sprudelt vor Argumenten, die ein Professor dieses Fachs wirklich besser wissen müsste. Und jetzt könnte man sagen, ja, was ist daran das Problem? Naja, es geht halt erstmal um ein Thema, das in jedem Studium der Philosophie irgendwie grundlegend verstanden werden sollte. Und andererseits schafft man, wenn man als Professor populärwissenschaftliche Bücher schreibt und Fachartikel schreibt und in Fachzeitschriften schreibt, dann schafft man mit solchen Aussagen auch falsche Verständnisse. So, und das ist halt dann an der Stelle das Problem. Und zwar Zugang zu den Dingen an sich und ganz, ganz kurze, wirklich ganz kurze Erläuterung nur. Da ging es halt eben um eine Kritik an Kant, diese Theorie vom Ding an sich, er hat keine Theorie vom Ding an sich, sondern es geht eben darum, dass Kant in der Kritik der reinen Vernunft etwas durchspielt, indem er sagt, dass wenn wir Dinge erkennen, ja, dann erscheinen sie uns. Ja, und mit Erscheinung meint er nicht Erscheinung im illusorischen Sinne, sondern es erscheint, wie wenn ich zu einem Termin erscheine. Ja, es erscheint durch unsere Sinnlichkeit, durch unseren sinnlichen Wahrnehmungsapparat, Augen, Nase, Mund, wie auch immer, ja, Tastsinn, Geruchssinn oder ich sehe etwas. So. Und ich sehe immer, wie Dinge mir erscheinen. Und den Inbegriff der Dinge, ja, also ich, da ist ein Buch, da ist noch ein Buch und ein drittes Buch, die sehen alle unterschiedlich aus. Und den Inbegriff des Buches, die Buchheit als solche, kann ich ja nicht erkennen. Ich sehe nur Erscheinungen von Büchern. So. Und damit meint Kant explizit nicht, dass das, was wir sehen, Illusionen sind oder dass wir Dinge nicht wahrnehmen können, wie sie sind, sondern das, was unser Begriff von wie sie sind, ist eben das, was uns erscheint. So, ganz einfach. Und Kant schreibt explizit auch in der Fußnote dazu, dass er kein Konstruktivist ist. Er glaubt nicht, dass das von uns konstruiert wird oder sowas. Ja, das ist in den englischen Übersetzungen auch immer falsch. Ja, dass er schreibt, Dinge sind an illusion of the mind. So, nee. So, dass unser Gehirn schafft uns durch gewisse Kategorien, die wir, ne, vor der Erfahrung schon haben, ne, Quantitäten, Qualitäten, das sind Dinge, die können wir halt erkennen, Längen, Breiten, Tiefen etc. pp. So schafft unser Gehirn, dass wir Dinge eben wahrnehmen und ordnen können. So, und Markus Gabriel schreibt aber in diesem Artikel, wir haben Zugang zu den Dingen an sich und unterstellt Kant einen Neurokonstruktivismus. So, daraufhin haben sowohl Fachleute aus diversen Universitäten, das habe ich nämlich damals mitbekommen, 2016 schon, den Chefredakteur Steven Ayan angeschrieben, dass Markus Gabriel da falsche Sachen sagt und auch eigentlich weiß, dass sie falsch sind, so, weil in seiner Habilitation hat er die Theorie richtig dargestellt und das ist das Problem. Er schreibt in seinen Fachpublikationen, schreibt er es ja genau richtig. Und ich verstehe, dass man in populären Büchern Dinge vereinfacht, ja, aber er schreibt sie da bewusst falsch, weil er weiß, dass das Aufmerksamkeit generiert und so weiter. Und daraufhin hat Steven Ayan den Leuten zurückgeschrieben, dass sie recht hätten. So. Bei einem anderen Artikel von Markus Gabriel habe auch ich den Chefredakteur angeschrieben, der mir auch, also auch denselben, der mir auch geantwortet hat, dass ich recht hätte. Und jetzt, 2021, haben die das wieder veröffentlicht. Ne? Also einmal 2017, einmal 19 und jetzt 21 wieder diesen Artikel veröffentlicht. Und natürlich ist das ein Thema, man hört, Kant sagt, das Gehirn konstruiert die Sachen, nur wir können die gar nicht wahrnehmen. Und dann ist das immer, ja, kannst du dir vorstellen, wenn dann Leute auf Social Media das lesen und dann, ja, warum lesen wir die alle noch und so weiter. Und der Peak der ganzen Sache war ja, warum ich davon mitbekommen, also wieder davon mitbekommen habe, dass Karl Lauterbach von der SPD hat dann den Artikel von Gabriel getwittert und drüber geschrieben, Kant dachte, alles wird vom Gehirn konstruiert, liegt aber damit komplett falsch. Philosoph aus Bonn widerlegt Kant. Irgendwie sowas hat er drüber geschrieben. Wo ich mir dachte, ey Karl, also ja, also so sollte es irgendwie nicht gehen. Also man kann nicht in Fachpublikationen richtige Dinge erklären, in öffentlicheren Publikationsplattformen Dinge bewusst nicht vereinfachen, sondern falsch. Und Karl Lauterbach, der sich beim Corona-Thema ja immer so auf die Wissenschaft versteift, dann so eine Überschrift schreibt wie Philosoph aus Bonn widerlegt Kant. So, wo sich die ganze Fachwelt zu Recht natürlich fragt, so, also das wäre uns irgendwie neu, dass Markus Gabriel aus Bonn irgendwie Kant oder was hat er geschrieben? Kant und alle Philosophen davor widerlegt oder so. Da dachte ich mir so, nee. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Also wie findest du so diese ganz Kettenreaktion, so dass sowas, weil so soll ja öffentliche Philosophie nicht funktionieren.
Also ja, diskutieren wir, kann man diskutieren.
Ja.
Wie hat Kant jetzt Schein definiert oder Illusion oder nicht? Also Gabriel behauptet, dass Kant alles als Illusion begriffen hätte.
Ja, oder als Konstruktion mindestens mal.
Als Konstruktion, ja. Im ja. Gegensatz Konstruktion, aber in welchem Verhältnis steht diese Konstruktion zur Realität? Also was ist dann Realität? Ist das nicht auch Realität?
Eben, das ist ja das Problem an der Sache, ja. Das ist dasselbe Phänomen, wenn Leute mir irgendwie sagen, ja, die Dinge gibt es ja eigentlich nicht, die sind menschengemacht. Oder etwas menschengemacht, das hat keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Oder sie erscheinen uns nur.
Ja, genau.
Sie sind nur Abbilder von Licht, die uns in Mühsekunden in unserem Augennetz erst erreichen. Wir können uns nicht sicher sein, dass es da wirklich so ist. Sowas meinst du?
Auch, aber auch überhaupt diese Zweiteilung aufzumachen, dass es natürliche Dinge und menschengemachte Dinge, und das Menschengemachte hat ja automatisch dann, wenn man in diesen Zweiteilungen denkt, hat automatisch einen geringeren Existenzstatus. So, was ja völliger Quatsch ist, wenn man irgendwie Mathematik mit einbezieht auf einmal, ja, die komplett konstruiert ist, aber trotzdem ja für natürliche Dinge für die Beschreibung natürlicher Dinge funktioniert. So, und wenn man anfängt, den menschengemachten Dingen den Existenzstatus abzusprechen, kriegt man halt ein Riesenproblem. Ja,
so. Ich würde noch nicht mal sagen, dass Mathematik konstruiert sei, sondern ich meine, es übersetzt ja quasi Gesetzmäßigkeiten, die wir beobachten können, in eine Sprache, die wir verstehen.
Ja, aber diese Sprache ist ja konstruiert im Sinne von, das musste niedergeschrieben werden, ne? Und dafür musste nachgedacht und niedergeschrieben werden. Das hast du halt nicht im Labor gefunden oder
ja, das, draußen. Das, aber das zu kritisieren, zu versuchen, das ist doch sehr, was ist das für ein essentialistisches Weltbild? Also als gäbe es etwas, ein Ding Wahres und alles andere ist Abbild oder Schein davon. Genau. Ich glaube auch nicht, dass Kant das so behauptet hat oder so hingestellt hat, aber ich glaube, das kann man auch diskutieren, inwieweit diese Begriffe dort oder diese Theorien, die ich jetzt hier hinstelle, vielleicht mit Kant auch vereinbar wären oder nicht. Aber wenn du das so beschreibst, wie Gabriel es beschrieben hat in seinem populär philosophischen Buch, das ist dann schon arg fahrlässig. Und du meinst, es wäre nicht nur fahrlässig, es wäre vielleicht sogar bewusst so. Ich weiß es nicht. Soweit ich von Gabriel Sachen mitbekommen habe, er behauptet ja auch immer, er sagt ja auch immer wieder, wir müssten eigentlich zu Kant, also vor 2 Jahren hat er noch gesagt, wir müssten zu Kant zurück, wir müssten zum Imperativ zurück, wir müssten zur Moral zurück, die Neuzeit wäre von einer Amoral geprägt, aber das ist auch bei ihm dann ein sehr, ich nenne es jetzt mal essentialistisches Bild, also Essenz im Sinne von, es gäbe das gute Moralische und die Realität sieht anders aus, lass uns zurück zum guten Moralischen. Woher kommt denn dieses Moralische? Wie entwickelt sich denn Moral? Da sagt er ja gar nichts zu. Da sagt er, es gibt das Gute, es gibt das Böse und wir sind gerade im grauen Bösen und wir wollen wieder zurück zum Guten.
Ja, aber das,
so ist das ja nicht. Also so ist ja die Realität auch nicht gestaltet.
Genau, und genauso wenig wie Kant eine Theorie hat, dass unser Gehirn Dinge konstruiert und wir gar nicht wissen, was wir sehen. Und genauso wenig macht Kant dieses Gut-Böse-Ding auf, ja? Sondern der Imperativ überhaupt, das ist alles zu kompliziert jetzt für die Kaffeepause, aber die Mechanismen, mit denen Kant Moralgesetze rechtfertigen will, kommen aus Kants Theorie der Naturerkenntnis. Ja? Und wie in der Natur Kausalitäten ablaufen, so entwerfen wir bei moralischen müssen wir die Kausalitäten entwerfen. Das heißt, aus der Naturnotwendigkeit kann man die Freiheit zur Moral erklären. Und das müsste Gabriel eigentlich wissen. Ja? Und deswegen glaube ich ja, dass das bewusst ist, dass er bei den Natursachen will er halt diesen Vulgär-Atheismus-Fan abholen, dieses nur was wir mit den Augen sehen, ist wahr, so mäßig, und da weg von Kant.
Und so ein Richard Dawkins.
Genau. So kommt mir das immer vor. Ne? Es kommt mir immer, weil Dawkins Argumentation kommt mir immer so pubertätsatheistisch rüber und so kommt mir auch Gabriel immer vor. Ja? Und bei der Moral aber, bei Moralthemen, wo er dann sehr formalistisch werden will, dann kommt ihm der Kant gelegen, wo er aber gar nicht weiß oder zu wissen tut, ja, also wo er so tut, als würde er nicht wissen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Und da unterstellt er Kant auf einmal, gibt es sehr wohl das Schwarz-Weiß-Denken. Ja, so, und das gibt es weder in der Moral noch in der Naturkausalität. Das hängt bei Kant irgendwie auf komplexe Weise zusammen. Und genau das ist es. Und ich glaube, bei dieser Naturphilosophie will er diese Dawkins-Leute abholen, ja, so. Es ist, was ich mit den Augen in der Natur beobachten kann, der Rest ist Quatsch. Und in der Moral aber brauchen wir diese radikale Mitte, ne? und Vernunft. Und das klingt immer alles so daher geschwollen, intelligent.
Die Mitte zwischen was?
Eben.
Was ist denn an den Rändern? Was will er denn sagen?
Das weiß
Knüpft ich. Knüpft er da nicht an die übliche Hufeisentheorie von irgendwelchen libertären Idioten ran?
Kann sein, weil in einem anderen Interview, ich weiß nicht, ob das mit dem SWR war, dann wurde er gefragt, wie er zum Dogmatismus steht oder so. Und dann hat er gemeint, das ist aber wirklich nur ein Satz, ist aus dem Kontext gerissen jetzt auch, ne? Aber da könnt ihr vielleicht mal reingucken, reinlesen, ich glaube, lesen und hören kann man das. Dann sagt er irgendwie, naja, Marxismus ist Dogmatismus und Marxismus ist falsch, also ist Dogmatismus falsch. Also ganz komischer Modus ponens, logischer Schluss, den er da gebaut hat. Ich weiß aber nicht, Mitte zwischen was. Deswegen weiß ich ja auch bei der Naturphilosophie nie, Konstruktion, alles ist konstruiert, Illusion, wovon? Also, weil da würden ja selbst die Geistphilosophen sagen, aber auch, wenn ich erkennen kann, dass etwas Illusion ist, dann ist es ja bewusstes Erleben. Also auch eine Illusion ist bewusstes Erleben. Also, ne? Und deswegen glaube ich, er biegt sich das in der Naturphilosophie und in der Moralphilosophie immer so zurecht bei diesen populären Büchern, dass halt genau diese Leute, die in diesem Schwarz-Weiß-Argumenten gefangen sind, dass er genau die abholt. So, anders kann ich mir das nicht erklären.
Oh Mann, wir haben uns so oft mit Precht beschäftigt. Wir haben den Gabriel komplett vernachlässigt.
Dabei ist der viel kritikwürdiger, ehrlich gesagt.
Ah ja.
Oder Richard David Precht, der holt sich mal den Gabriel ran und nicht so eine, das würde ich
tatsächlich. Haben die sich beide nicht schon mal irgendwo, die haben doch locker schon mal auf einer Bühne zusammengestanden und über irgendetwas gesprochen. Wahrscheinlich diese Utopie-Veranstaltung, wo Precht vor ein paar Wochen war oder vor ein paar Monaten vor kurzem. Da hatte er mit Lanz drüber geredet, dass er über Utopien gesprochen hat auf einer Konferenz mit anderen Zukunftsforschern, sogenannten. Das ist auch was für Gabriel. Eine sehr abstrakte und eine sehr naive, fahrlässige, beinahe schon,
Ansicht. Aber das weiß ich nicht, ob die sich getroffen haben. Ich weiß, dass Richard David Precht sich einmal mit Thomas Metzinger, Philosoph des Geistes, ja, für die Fragenstellerin, getroffen hat in der Sternstunde Philosophie. Das Gespräch aber tatsächlich ganz gut. So, der liegt natürlich eher an Metzinger, aber aber ich glaube, er und Gabriel, ich weiß es nicht. Hat man die jemals zusammen in einem Raum gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das wäre mal interessant. Und vor allem über das, wenn die mal über dieses Thema sprechen würden. Aber keine Ahnung.
Ich glaube, Gabriel hatte sich mal, ist voll das Philosophie-Gossip hier jetzt gerade, aber es ist die Kaffeepause.
Ja, eben.
Es gehört da ruhig rein. Ich glaube, Gabriel hatte sich mal über Precht öffentlich negativ geäußert.
In der FAZ,
weil er so
oder?
Oft, ich weiß es nicht, es war irgendeine rechte Cicero oder FAZ. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, irgendwie mal, ihm hat es mal missfallen, dass Precht so medienpopulär ist. Aber jetzt ist das ja selbst, ne? Er hat ja einfach nachgezogen. Der Gabriel.
Ich weiß, dass die Süddeutsche Zeitung mal geschrieben hat, was ich aber wirklich nicht okay fand, weil ich denke mir so, warum, also ne, das muss nicht sein. Da irgendwie, er ist wie Richard David Precht, nur mit ordentlicher Frisur oder so.
Das war die Süddeutsche, ja.
Das war die Süddeutsche, ne? Und dann haben die so ein Bild-Slide-Interview, ne? So,
Das hatten wir in der Schülerzeitung auch gemacht.
Schülerzeitung. Hier erfährt man einiges. Aber da haben die den doch, glaube ich, gefragt, auch wie würden sie reagieren, wenn Jürgen Habermas sie anrufen würde oder so.
Wie würde er denn reagieren, wenn der Habermas ihn anruft?
Das sind ja Bilder. Also zum Beispiel, da ist...
Ah, er sagt gar nichts.
Nein, das sind Bilder und geht er halt euphorisch ans Telefon. ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich davon halten soll, dass dann jetzt die Zeitung dann anfangen, irgendwie über das Aussehen jetzt von Richard Albrecht, weil das war halt auch nicht nötig irgendwie. Aber ich glaube, die haben tatsächlich noch nie, also zumindest haben die kein Gespräch, das irgendwie aufgezeichnet wurde, was man sich anhören kann. Das wäre tatsächlich mal interessant, weil mich dann interessieren würde, wie kritisch Brecht mit ihm wäre. Weil er ja vor Kritik an der akademischen Philosophie zu Recht teilweise nicht zurückschreckt. So. Und eigentlich müsste selbst Brecht, müssten bei ihm die Alarmglocken angehen, wenn er das von Gabriel liest. Aber gut. Ja, ich weiß nicht, Özgün, ob wir das Gespräch nochmal bekommen. Vielleicht, das wäre so, dass ich muss gerade an Petersen versus Žižek denken und vielleicht wäre das so die deutsche Version.
Ja, ich hab auch kurz dran gedacht, aber ich will da eigentlich auch dem, also so sehr auch Žižek in vielen Sachen merkwürdig und falsch liegt, möchte ich dem das nicht antun, ihn mit Brecht oder Gabriel gleichzusetzen.
Ich meinte eher das Format, so, dass da wirklich eine Bühne ist, ja, mit Zuschauern und dann heißt es so, okay, debate me, so, ja, halbe Stunde.
Dann zahlt sich 160 Euro oder 160 Dollar für Online-Tickets. Während alle so anderen sich das. Ich glaube, so das hatte so einen hohen, ja, aber es war, das wurde überall gestreamt. Ich meine, Internet, ja, hallo, das ist halt ein Link, den du weiterteilst, also den man halt
kannst das Internet nicht
andersweitig angucken kann.
Ja, ja, klar, klar.
Kannst und ich muss sagen, das gucke ich mir immer noch regelmäßig immer wieder an, ne? So ich einmal im Jahr mindestens. Also es ist wirklich unterhaltsam.
Ja, ich habe es
auch. Nicht nur unterhaltsam, es ist auch sehr entlarvend für beide.
Ja, ich habe es auch schon 5-6 Mal gesehen. So, das ist wie Kampfsport gucken ein bisschen, ja.
Ist dir auch aufgefallen, Chomsky, ne? Also wie man auch zu Chomsky und seiner Arbeit, es ist ja politische Arbeit, wo die halt immer wieder mal so ein paar komische Momente hatte in den letzten 30 Jahren, aber auch seine philosophische Arbeit.
Ja.
Der ist ja immer mal wieder so zu sehen bei Plattformen, bei Seiten, mit Interviews oder Vorträgen. Und ich glaube, Corona hat dem nicht gut getan. Also der hat ja ein Bart mittlerweile entwickelt in den letzten 3 Jahren und ist ja auch sehr alt mittlerweile und er sieht aber aus, als wäre er schon 20 Jahre gealtert in den letzten 2-3 Jahren. Ich mache mir da ernsthaft Sorgen.
Also Corona hat mir auch nicht gut getan und mein Bart ist auch gewachsen. Kleiner Scherz am Rande. Nein, ich kann dir zu Chomsky wenig sagen, weil da hat schon angefangen mit den ersten Publikationen von Gabriel und da war ich schon so, weil ich mache mir ja immer Illusionen, ja, also wenn ich Paper oder andere Fachpublikationen lese von Philosophen oder PhilosophInnen, die mir wirklich viel geben und mir viel bringen, so für Studium, aber auch so, dann hoffe ich immer, ey, dass egal, ob sie noch mehr in die Öffentlichkeit geraten oder nicht, dass da nichts rauskommt, wo ich mir denke, ach nö, ja, so. Und dass ich so ein bisschen dieses Never Meet Your Idol-Ding, also ich hoffe dann immer, dass die auch als Personen halbwegs okay sind, so. Als ich bei Chomsky gesehen habe, dass er so da bei DM25 mit Varoufakis so ein bisschen da ein paar Talks hatte, hat er jetzt noch nichts so Spektakuläres irgendwie gesagt. Es war aber noch vor Corona. Und als ich dann gesehen habe, dass er irgendwie je mehr und mehr öffentliche Auftritte er hatte, wo es um auch USA und Israel und so ging, da habe ich einfach abgeschaltet. Also deswegen, ich kann dir gar nicht sagen, wie der gerade drauf ist. Ich weiß nur, dass die Linguistik als Wissenschaft insgesamt der Meinung ist, so zumindest ein paar Studierende, die mir das zugetragen haben, dass seine Theorie, sein Lebenswerk, die Theorie der Universalgrammatik wahrscheinlich nicht zu halten ist in Zukunft oder jetzt schon als verworfen gilt. Also das große Lebenswerk, aus dem er kommt, der ist ja Linguist, Sprachwissenschaftler, das ist wahrscheinlich nicht mehr das Maß aller Dinge. Also LinguistInnen, correct me if I'm wrong. Und und vielleicht hat er sich dann komplett von seinem Fach abgewandt und macht jetzt nur noch Politrucks. Aber ich habe mir wirklich nichts davon angehört, außer die ersten paar Monate 2017 mit Varoufakis, wo er ihm eigentlich nur zugestimmt hat. Aber ich habe jetzt 3,5 Jahre sein Gesicht nicht gesehen. Also ich kann es dir nicht sagen.
Ach, ja, dann sage ich dir, also okay. Ich, also da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Aber gut. Wir haben das mal abgeklärt. Ein bisschen Gossip ist mal jetzt,
muss
Gossip
sein.
Ist jetzt auch mal kurz vorbei.
Ja.
Ich habe auch mich mit etwas beschäftigt. Was heißt beschäftigt? Mir ist etwas ins Auge gestochen. Das klingt so negativ. Warum sagt man das eigentlich?
Das kommt ich weiß nicht mehr wer, ein aus dem antiken Griechenland hat sich die Augen ausgestochen. Ich weiß aber nicht mehr,
wieso. Da brauchen wir Galileo dafür, um das aufzuklären. Ich habe letztens einen Zusammenschnitt gesehen, nachts um zwei, was macht man da, nichts anderes, außer bei YouTube sich Sachen anzugucken, am besten Zusammenschnitte oder Best Top Tens mit Zusammenschnitten von Galileo Mystery Anmoderation von Ayman Akdala.
Guck doch lieber Weins oder so, warum
wenn Galileo? Wenn sich die bürgerliche Presse fragt, warum die Leute auf einmal so durchdrehen mit QAnon und Schwurblern, ihr habt das gut vorbereitet. Ich habe das die letzten 20 Jahre gut vorbereitet. Also da kommt ein Ayman Abdalla in so einem X-Faktor-Verschnittstudio und sagt dann Sachen wie, haben Aliens die Mikrowelle gebaut? Das müssen wir jetzt herausfinden. Hau mal raus hier.
Haben wir die größte Pizza des Universums schon gefunden? Finden Sie es raus mit Jumbo von Galileo?
So. Nee, das sind ja normale Sachen. Ich meine die Galileo-Mystery-Sachen, ich meine die Verschwörung.
Ach, Mystery. Ach so, ob es da habe ich was, kein Problem. Zum Beispiel gibt es Echsenmenschen.
Ja.
Ja.
Wir haben unseren Reporter Hajo losgeschickt. Naja.
Gibt's das ja wirklich
gute Erinnerung.
Das sind ja wirklich die Verschwörungstheorie der Echsen.
Ich habe mir echt einen Zusammenschnitt angeguckt, so 14 Minuten, immer so 20 Sekunden. Das ist ja heftig. Das habt ihr als Kind, als Jugendlicher, das hast du ja einfach nur weggeguckt. Also, es ist ja nicht in deinem Gehirn geblieben. Du hast es ja nicht wirklich angenommen etwas, sondern du hast quasi Zeit damit totgeschlagen, das zu gucken.
Ja.
Aber wenn man sich das jetzt mal bewusst anguckt, Halleluja. aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich bin abgeschweift.
Ja.
Ich habe eine Rezension gelesen, die mich sehr curious, wie Leonardo DiCaprio sagt in Django Unchained, die mich sehr interessiert gemacht hat.
Ja.
Und zwar ist das erschienen bei 54books.de. 54 Books ist, ich glaube, reine Online-Plattform zu allem Kulturellen, Rezensionen, also zu Büchern aller Art.
Ja.
Ja. Und
liebe Grüße, ist ein Online-Feuilleton. Liebe Grüße. So ein Online-Feuilleton, bestehend aus engagierten, ich glaube, LiteraturwissenschaftlerInnen sind da die meisten und lassen verschiedene Autoren aller Art zu Wort kommen. Machen ganz gute Arbeit eigentlich. Was hast du denn da gelesen?
Ja, also wir haben ja die Folge schon aufgenommen gehabt, da war das noch frisch. Jetzt ist das schon wieder zwei Wochen her, aber vielleicht hat es immer noch der eine oder andere nicht gelesen. Mhm. Und zwar ist das eine Rezension von Philipp Schwarz zu dem Buch Die Ermordung des Professor Schlick. Und seine Rezension ist vom 26. Oktober und heißt Klärung des Denkens, die Ermordung des Professor Schlick von David Edmonds. Das Buch, soweit ich die Rezension verstanden habe, ist ein Roman, ist also eine Erzählung von dieser Ermordung und dieser Professor Schlick. Dabei handelt es sich, ich vermute, wenn ich die Rezension richtig gelesen habe, um Moritz Schlick.
Ja.
Der Professor war in Wien für Physik und Philosophie und Mitbegründer des Wiener Kreises, bekannten Wiener Kreises. Und das Buch dreht sich quasi um seine Ermordung, packt das in so eine, laut Rezension, dreiaktige Geschichte rein und nimmt das aber zum Anlass, und da habe ich halt aufgehorcht, über den Wiener Kreis mal etwas zu erzählen, einen Blick auf den Wiener Kreis zu werfen, der mir bisher auch recht unbekannt war, aber auch von der Uni her unbekannt war, weil in der Uni hat man halt den Wiener Kreis meistens in dem Kontext mitbekommen, Empirismus, Rationalismus, Auseinandersetzung, Wiener Kreis, empirisch, das sind Vertreter gewesen, Punkt, nächstes Modul, so. Und natürlich analytische Philosophen besprechen dann auch den Wiener Kreis aus ihrer analytischen Perspektive oder Geschichtsidee. Und diese Rezension meint, dass dem gar nicht so war. Also, dass der Wiener Kreis gar nicht so orthodox analytisch quasi, wie man heutige Vertreter vielleicht kennt, eingestellt war, dass es da durchaus sehr starke Reibungen von Anfang bis Ende gab, was auch zur Auflösung geführt hat. Und natürlich hat auch halt die Weltgeschichte mit der Nazi-Diktatur dazu natürlich seinen Beitrag geleistet, dass sich das aufgelöst hat, dass die Leute sich verstreut waren auf dem Globus. Aber es war wohl ein Hort für sehr interessanten Gedankenaustausch und auch für praktische philosophische Arbeit.
Ja.
Jetzt habe ich richtig Lust bekommen, das Buch zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Urteil von Philipp Schwarz zu 100% zutrifft. Er hat da eine doch sehr positivere Anknüpfungspunkte an den Wiener Kreis, als ich bisher hatte. Kann den vielleicht dort einige Sachen, über einige Sachen wegschauen, oder vielleicht weiß er auch einfach mehr als ich. Kann ja auch sein.
Ja,
aber wenn man mal bedenkt, also im Wiener Kreis, das war ja, also logischer Empirismus ist immer debattierbar und es ist halt immer auch so ein Meilenstein in der neueren Philosophie als Thema und auch als Theorie mit seiner ganzen Komplexität.
Genau.
Aber wenn man sich mal anguckt, wer da so alles gewirkt hat im Wiener Kreis, also Menschen, die beispielsweise auch in der Bayerischen Räterepublik aktiv waren, also sogenannte, man benutzt das Wort progressive Leute, Sozialdemokraten im früheren Sinne, also im sozialistischen Sinne oder sonstige Leute, die sich dann auch natürlich dort gerieben haben. Und dann gab es natürlich auch die Reibung mit Wittgenstein damals. Die wird wohl auch aufgegriffen. Und die Erzählung innerhalb dieser Morderzählung, also es soll, laut Philipp Schwarz, ist es wohl sehr gut gelungen, das alles mal so aufzuarbeiten oder aufzubereiten für Leser. Aber auch die Erzählung selbst, dieser Roman quasi, sei sehr lesenswert. Für Laien, also auch wer jetzt nicht unbedingt wegen der Philosophie oder der Philosophiegeschichte das Buch lesen möchte, sondern wegen einer Mordgeschichte, wird wohl auch damit zufrieden sein können. Ich denke, wenn man sich die Rezension vorlesen des Buches antut, so wie ich jetzt, wird jetzt nicht Gefahr laufen, das Buch quasi obsolet zu machen. Wenn ihr jetzt quasi Interesse habt, lest euch die Rezension mal durch und schaut, ob ihr das Buch mal lesen wollt. Das fand ich wirklich ein gutes Ding.
Ja, also ich, liebe Grüße an Philipp an der Stelle. Also ich vertraue seinem Urteil sowieso, was das angeht. Und das ist schon ein sehr interessanter Sachverhalt, um ihn in einen Roman aufzugreifen. Ich habe auch jetzt richtig Lust. Ich habe tatsächlich die Ausführung, also was in der Rezension nochmal an Punkten aufgegriffen wird, habe ich jetzt nochmal vergessen, weil ich die dann lesen will, wenn ich das Buch erst gelesen habe. Und natürlich sehr interessant, weil ich habe generell durch das Studium in Mainz natürlich Einblicke in den Wiener Kreis gehabt, aber auch eher in die theoretische Arbeit erstmal. Also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht Philosophie studiert haben, im Prinzip geht es beim Wiener Kreis ja um Philosophie die Art und Weise, wie wir die Welt erkennen, sollte auch philosophisch gesehen geknüpft sein an die Bedingungen der Naturwissenschaften. Ganz grob vereinfacht. Und da gibt es aber nochmal logischer Empirismus verschiedene Strömungen nochmal. Und da gab es eben viel Streit. Und man kriegt den Eindruck, wenn man so Texte liest wie von Rudolf Carnap, der logische Aufbau der Welt, dann denkt man, da muss ich nicht mehr Neurath lesen, da muss ich nicht mehr Wittgenstein lesen oder irgendwas. Also nicht, weil er sagt, dass man die nicht lesen muss, aber weil bei Carnap hat man das Gefühl, es gibt so ein geschlossenes Bild, wie das abzulaufen hat. Und dann, man bekommt sehr leicht, wenn man sich zum ersten Mal damit befasst, den Eindruck, die denken alle so. Aber tatsächlich waren die Individuen des Wiener Kreises selber unterschiedliche Einstellungen, politisch wie philosophisch, aber auch innerhalb dieses Kreises sozusagen, soll, ne, in, gab es rege Diskussionen. Und ich habe das aber auch erst 2-3 Jahre später, nach den ersten Semestern, erst durch andere Vorträge erfahren, dass es da wohl viel, viel mehr Austausch gab und viel, viel mehr kritische Stimmen gab, als die Texte selber vermuten lassen. So, weil das Philosophen sind, die sich so sehr für Naturwissenschaften interessiert haben, dass sie gar nicht so viel politische Theorie in ihren philosophischen Werken haben rüberkommen lassen, sondern da ging es eher um Sprache, Mathematik, Physik und ja, welche philosophische Methode wenden wir eigentlich an, um das richtig zu verstehen und einzufangen. So. Und das scheint historisch gesehen eine sehr interessante Konstellation zu sein. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Und da ich bin zurzeit wenig im Internet unterwegs und habe gar nicht mitbekommen auch, dass Philipp die Rezension dazu geschrieben hat. Freut mich. Also ich werde die Rezension lesen, aber erst nachdem ich das Buch gelesen habe. Und bin gespannt darauf. Das klingt doch interessant.
Ja.
Kannst du nochmal den Autor sagen? Also nicht von der Rezension, ja, sondern,
ach so, sondern
vom Buch selber.
Vom Buch natürlich, ja, das macht ja Sinn. Und zwar, ui.
Ah, ich hab's, David Edmonds. David Edmonds ist es, ne?
Genau.
Ja, perfekt. Schreibe ich mir gerade
mal auf. Also natürlich wird das Buch hier nicht über den Klee gelobt, sagt man das? Über den Klee loben? Ich habe meine Probleme mit
Sprichwörtern, ich auch.
Es gibt natürlich auch Kritik in der Rezension am Buch, aber ja. Das könnt ihr euch ja selbst durchlesen. Ich wollte mal anregen, da reinzuschauen.
Ja, ja, der, ich sehe gerade in der im Klappentext, der von mir erwähnte Rudolf Carnap ist auch Gegenstand dieses Buches. Auch Kurt Gödel natürlich nicht zu vergessen.
Natürlich.
Ja.
Der Gödel, wer kennt ihn nicht?
Der Gödel. Karl Popper. Ja. Genau.
Ich bin gerade sarkastisch gewesen, falls es nicht aufgefallen ist. Du haust hier so Namen raus.
Ach so.
Und sagst dann noch natürlich. So kommt man sich, ist man dumm, wenn man es jetzt nicht kennt.
Nein. Ich meine natürlich als zum Wiener Kreis gehörend. Also wenn man sich mit dem Wiener Kreis befasst hat, dann weiß man, dass Kurt Gödel existiert. Das liegt aber ein bisschen an seinem abgespaceden Unvollständigkeitsbeweis. Andere Sache.
Ich habe einmal im Studium in Köln von einem Philosophen mitbekommen, das war in Anthropologie-Vorlesungen und ich habe den Namen vergessen. Ich hoffe, jemand weiß es. Vielleicht weißt du es, ich frage dich jetzt einfach.
Oh.
Und zwar, ich konnte mir merken, diese Person war ein Kölner Philosoph, ja?
Ja.
In der Neuzeit, im 20. Jahrhundert.
Ja.
Der hat... Der ging als erzkonservativer Katholik, war er bekannt und dann war er untergetaucht eine Zeit lang. Und als er dann wiederkam und in Köln unterrichtet hat, ist er auf einmal Buddhist gewesen und hat dann quasi seine Anthropologie-Theorie auch so buddhistisch eingefärbt. Fällt dir da irgendwer ein?
Köln.
Ich meine, wenn ich jetzt google...
Ulrich Kläskes war Phänomenologe, glaube ich, in Köln. Der war halt so Husserl-Spezialist, glaube ich. Ne?
Oh, und, wir haben ja auch ein Husserl-Archiv hier in Köln, glaube
ich. Ja, und der Ulrich Kläskes war ja Mitglied der katholischen Studentenverbindung in Köln. Der ist geboren in Krefeld, das könnte das sein.
Ich weiß es nicht. Ich habe auch diese Notizen von der Vorlesung. Ich finde sie auch nicht mehr. Ich habe mir halt nur diesen einen. Es war auch so komisch, eine Uni, also auch zur Frage mit, wie akademische Welt Philo ist. Also ganz ehrlich, wenn man so eine Vorlesung macht mit 200 Leuten oder was und dann am Ende einfach so ein Blatt ausfüllt mit Multiple-Choice-Ankreuz-Fragen, wo einfach statistisch von jeder dritten Sitzung eine Info gefragt wird, da kommen ja keine gelehrten Philosophen bei raus am Ende.
Ja, ja.
Also das ist ja wahrscheinlich auch in anderen Fächern so. Aber
ja, ja. Also eigene Lektüre ist da unerlässlich. Also es könnte Ulrich Kläskes oder Albert Zimmermann sein. Das waren beides. Bei Albert Zimmermann war, glaube ich, in der Thomas von Aquin Akademie. Und der hat auch in Köln gelehrt, soweit ich weiß.
Aber ist der dann...
Mit Buddhismus, das weiß ich nicht. Aber das sind die beiden Kölner Namen, die mir einfallen. ich weiß nicht, warum die mir jetzt eingefallen sind, aber ja, das sind so.
Es fiel mir auch nur ein, weil du halt über einen abgespaceden, wie heißt der, Göble?
Kurt Gödel.
Über den abgespaceden Gödel gesprochen hast. Ich habe halt auch so einen abgespaceden Professor im Kopf, aber ich finde ihn nicht. Ja, also ich schreibe mir auf, Albert Zimmermann vielleicht oder
Ulrich Kläskes. Kläskes, C-L-A-E.
Ja, den Namen hätte ich mir gemerkt. Kläskes, das ist doch so.
Ulrich Kläskes, deutscher Philosoph. Ja, der andere ist so ein Allerweltsname, aber das sind die einzigen Kölner, die mir einfallen, ehrlich gesagt. Oder halt NRW-Professoren, die mir jetzt so auf Anhieb da eingefallen sind.
Aber es war halt ein Anthropologe, weißt du? Es muss halt ein Anthropologe sein. Aber das ist vielleicht eine Frage für die Zuhörer. Wirklich, wenn ihr es wisst, wenn ihr mit mir vielleicht in der Vorlesung wart, 2000, ich weiß es nicht, dann bitte schreibt mir und klärt mich auf.
Ja, wieso nicht? Hat Schopenhauer ja auch gemacht. Irgendwann zum Buddhismus gekommen. Aber der wird es nicht sein.
Nee.
Gibt es andere Philosophen, Philosophinnen, egal jetzt ob die großen historischen Persönlichkeiten oder gegenwärtige, die du mega abgespaced findest? So.
Also, die ich abgespaced finde?
Ja, nee. im Sinne von...
Also, wo ich die halt so ganz merkwürdige Biografien haben, beziehungsweise heißt merkwürdig halt, die in ihrer eigenen Timeline leben, sage ich mal, in ihrem eigenen Raum. Nee, da fällt mir jetzt direkt keiner ein, leider.
Okay.
Ja. Du bist ja mega, mega drin in den aktuellen Philosophien, vor allem auch in der aktuellen Kant-Forschung etc. Ich meine, als wenn man sich halt mit Sozialismus und Kommunismus beschäftigt in der Philosophie, dann abgespaceter als Marx geht halt auch nicht. Ich meine, das ist auch nicht eine 0815-Biografie und ein 0815-Kopf.
Ja, und in der Kant-Forschung gibt es jetzt nichts abgespaced. Ich meine, die Forschung wird halt immer komplizierter, vor allem, weil jetzt wieder ein Interesse kommt, was mich sehr freut, klar. Ein Interesse kommt an Wahrnehmungsbewusstseinstheorie halt auf Kant basierend oder halt Wissenschaftstheorie auf Kant und Nachfolger Fichte, Schelling, Hegel. Also was, wie man mit denen quasi die modernen Naturwissenschaften mitbegründen kann und so. Das ist halt abgespaced im Sinne von, es wird immer komplexer, weil auch die Naturwissenschaft Fortschritte hat. Aber je fortschrittlicher diese wird, desto mehr Grundlagen findet man in der deutschen Philosophie. Also, aber mit abgespaced meinte ich eher so, dass man sowohl in ihrer philosophischen Arbeit als auch in ihrer biografischen Zeit, wo man sich fragt, wie konnte man so arbeiten und gleichzeitig in seinem Leben irgendwie so sein. Ne? Und also was mich nie loslassen wird, leider, ist halt so eine Person wie Martin Heidegger, wo ich mich immer fragen werde, so wie um alles in der Welt, also wenn man die Metaphysik-Vorlesungen, also wenn man verstehen will, wie der Begriff der Metaphysik von Antike übers Mittelalter in die frühe Neuzeit, wie der sich gewandelt hat und, ne, und über die Wissenschaftlichkeit von Metaphysik. Seine Metaphysik-Vorlesungen sind so gut und andererseits, ja, ich weiß es nicht, ne, da gab es irgendwann mal den Knick im Kopf und natürlich jetzt wirst du mir sagen, nee, der war schon immer so, ne, aber du weißt, was ich meine. Aber die Arbeit bis zum gewissen Zeitpunkt hat so eine andere Qualität gehabt, als irgendwie dann die Geschichte mit NSDAP und so. Also sind das manchmal abgespaced, ja. Also irgendwie, wie konnte sein eigener Kopf das alles aushalten? So, es ist,
na, vielleicht kann man ja auch in seinen philosophischen Arbeiten Ansätze finden, die seinen Faschismus
im Spätwerk mit Sicherheit
anknüpfen.
Ja, im Spätwerk mit Sicherheit, aber halt in den Metaphysik-Vorlesungen ist. Wenn das jemand weiß, soll er es mir sagen. Oder sie.
Und da wird es einige geben.
Ja, gerne, ja.
Die dann eine Wortmeldung haben.
Ja, sollen sie machen, weil das sind Metaphysikvorlesungen letzten Endes, ja. So,
weißt du, was ich vermisse in der aktuellen, vielleicht kenne ich es auch nicht, vielleicht existiert das auch und ich weiß es halt, ich bin einfach nur beschränkt und müsste meinen Horizont erweitern, aber Vorlesungsschriften. Weißt du, es gibt Vorlesungen von Hegel als jetzt gedruckt,
ja,
als Buch. Es gibt Vorlesungen von Adorno, es gibt Vorlesungen von den letzten 150 Jahren. Und ich habe das Gefühl, in den letzten 30 Jahren, gibt es keine Vorlesungsschriften mehr von aktuellen Philosophen.
Ja.
Die halten ihre Vorlesungen an der Uni mit was meistens halt die studentische Hilfskraft oder die wissenschaftliche Hilfskraft organisiert und hält. Und dann veröffentlicht sie halt nebenher irgendwelche Fachbücher oder Populärbücher, die eine ganz andere Sprache, wo die Wörter nochmal ganz anders gewählt wurden, wo nochmal 10-mal drauf gekaut wurde und überlegt wurde. Aber so eine Vorlesung ist ein ganz anderes, so ein Gedankenstrom aus einer Vorlesung. Bitte hätte ich auch heutzutage noch gerne von aktiven Professoren, Dozenten, Dozentinnen.
Unbedingt.
Du sprichst, die wollen das einfach nicht. Ey. Vielleicht verdienen sie auch kein Geld damit. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht.
Nee, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die glauben, dass sich dafür keiner interessieren wird. Also ich weiß nicht, ob, wenn Lehrende aus dem Bereich uns zuhören, also da rennst du bei mir in offene Türen ein. Bitte, wirklich, haltet Vorlesungen und gerne wirklich verzichtet, wenn ihr es nicht müsst, auf PowerPoint. So, redet. Wenn jemand ernsthaft interessiert ist an einem Philosophiestudium, so, wir gucken euch nur alle paar Minuten an, so, ansonsten sitzen wir im Hörsaal und wir notieren uns Dinge, so, weil, ne, das merkst du ja auch, also an den Corona-Vorlesungen hat man es ja gemerkt, 90 Minuten im Bildschirm starren, das machst du in Präsenz machst du das ja gar nicht. Du guckst ja nicht 90 Minuten jemanden in die Augen. Du sitzt da und machst für dich Notizen. Ja, redet, wenn ihr ein paar Dinge untermauern wollt oder modellhaftig darstellen wollt mit PowerPoint, von mir aus redet und schreibt von mir aus verschriftlich Vorlesungen sehr gerne, weil die sind teilweise, das merkt man ja bei den, ne, bei den Philosophen, die schon sehr, sehr lange tot sind. Es ist so hilfreich für, ne, wenn man sich Vorlesungsschriften durchliest von Heidegger oder Kant zum Beispiel und dann auch deren Hauptwerke liest, das ergibt so viel zusätzliche Erklärungskraft, finde ich. Also redet in den Vorlesungen, wenn ihr das mit der Technik nicht stützen wollt, macht, dann macht es auch nicht und verschriftlich Vorlesungen. Also da hast du echt was Gutes angesprochen, weil das ist wesentlich hilfreicher, weil wenn ich eine PowerPoint nochmal aufmache und dann steht dann da A priori Urteil, Doppelpunkt, Beispiel. A posteriori Urteil, Doppelpunkt, Beispiel. Kein Wunder, dass die meisten, die jetzt nicht Bock haben, die KRV durchzulesen, so, ich hatte Bock drauf, aber es haben halt die wenigsten Bock drauf. Ja, verschriftliche doch die Vorlesung. Versteht man viel mehr, was das soll. Ja, also da gebe ich dir uneingeschränkt recht. So.
Ja. Ich wette, also, es gibt sicher einige, die es machen, aber es wäre schön, wenn es wieder in so einer. Wahrscheinlich gibt es auch so viele davon, von so verstorbenen Philosophen von vor 150 Jahren, 100 Jahren, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, da ranzukommen quasi. Es muss halt verschriftlich werden, weil das Gesprochene ist ja, kann ja nur verschriftlich in der Zeit aufgehoben werden für die Nachwelt. Und heutzutage denken die sich ja, mein Gott, also ich schreibe schon mein Buch darüber und dann können es die Leute kaufen. Wenn er oder sie, die Dozenten, das jetzt einfach so veröffentlichen auf der Uni-Website oder sonst wo, dann denken sich ja gut, dann damit verliere ich ja Geld quasi, zukünftiges Geld. Oder der Gedanke ist noch nicht ausgereift und soll noch nicht publik gehen. Das gibt's ja in der Forschung immer wieder.
Ja, leider ja.
Aber wie schön wäre das, wenn Wissenvermittlung, Wissensverbreitung anders ablaufen würde. Aber wie so vieles, Alexandros, ich habe mir die Frage selbst beantwortet. Und zwar, es hat ökonomische Gründe.
Ja, ich sehne mich noch nach dem Tag, an dem wir das einmal nicht sagen. Aber ja, leider.
Der kommt.
Also, ja, es wäre schön, überhaupt ein paar Bereiche des Lebens nicht zu ökonomisieren. Bitte. So. Aber gut, da braucht es Unterstützung.
Es gibt keinen Halt vor der sogenannten Landnahme der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Aber wir haben auf einem guten Punkt, auf einem positiven Gedanken, finde ich, geendet und wollen das nicht runterziehen.
Verschriftlich Vorlesung. Verschriftlich Vorlesung. Bitte, verschriftlich Vorlesungen.
Das war erst unsere zweite Kaffeepause, hast du gesagt. Es kam mir schon vor, als hätten wir schon einige gemacht, aber wow.
Ja, es war erst unsere zweite. Vielleicht die Filmfolgen wirken vielleicht ein bisschen so, weil es auch nicht literaturbasiert ist. Ne? Gab es eine Filmfolge?
Ja, wir hatten eine mit dem guten Lukas Kurstedt.
Ah ja. Nee, aber wir hatten zwei Populärphilosophie-Folgen und in der einen haben wir auch über Parasite gesprochen. Also, und vielleicht wirkt das, als hätten wir schon öfter Kaffeepause gemacht. Genau, aber es ist tatsächlich erst unsere zweite.
Also, wir, um kurz festzuhalten, danach beenden wir das hier.
Gerne.
Nach dieser eine Stunde Gerede.
Genau.
Wir müssen uns mehr auf Markus, mit Markus Gabriel beschäftigen.
Ja.
Philipp Schwarz Rezension zu dem Buch über den Wiener Kreis ist auf jeden Fall den Leuten hiermit vorgeschlagen worden. Und das Buch natürlich vielleicht selbst auch.
Mhm.
Und keine Gewähr, ich habe es selbst noch nicht gelesen. Ich rege nur damit an, wenn ich es nenne. Und was können wir noch festhalten?
Wir können noch festhalten, liebe Dozenten und DozentInnen und Professoren und ProfessorInnen, wenn ihr ein bisschen Zeit überhaupt, verschriftlicht Vorlesungen. Und ich kann bezüglich Philipp Schwarz noch sagen, Philipp Schwarz hat auch einen Roman veröffentlicht, den ich gelesen habe, Der zerrissene Sommer. Auch da gerne zugreifen, lässt sich leicht durchlesen. Ist sein erster Roman, glaube ich. Und ja, unterstützt den Mann. Und genau, ansonsten verschriftlich Vorlesungen. Also ich fand das echt, da hast du echt was Gutes gesagt. Ja, weil das ist für Studierende, glaube ich, wesentlich hilfreicher als PowerPoint-Folien.
Ja, und wir hatten einige Tipps und Einblicke in die akademische Welt der Philosophie auch mitgegeben.
Ja, genau.
Dann hoffe ich, hatten alle ihr Vergnügen und auch ihren Mehrwert aus dieser Unterhaltung von uns mal rausgezogen. Und
genau.
Ich wünsche euch, ich gebe das Wort danach zu Alexandros weiter, einen guten Tag und einen guten Abend. Und vielleicht hört sich das eine oder andere auch beim Schlafen an. Manche machen das ja mit dem Podcast.
Ja.
Eine gute Nacht. Alexandros.
Ja, auch von mir einen guten Tag, einen guten Abend oder wenn ihr das zum Einschlafen gehört habt, eine gute Nacht. Und wer kann, mag und ein bisschen Geld über hat, der kann auch uns unterstützen mit einmaligen Beiträgen über PayPal. Wir auf allen möglichen Kanälen, wo wir sind, ist der Link auch vorhanden. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit verabschiede ich mich nach Köln. Danke, Özgün.
Tschüss.
Ciao.